Was ist deine Lieblingsgeschichte aus der Bibel? Für manche, die vielleicht noch nicht so sehr mit der Bibel vertraut sind, sagt man, habe ich nicht wirklich, ist in Ordnung. Ich ermutige, darin zu lesen. Es gibt so viel Gutes, was man da entdecken kann. Für manche Leute wird das wahrscheinlich eine relativ einfache Frage sein. Die sagen, oh ja, die Geschichte, die bewegt mich so besonders sehr. Das ist meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Und ich schätze, es werden nicht ganz wenige Leute sein, die wie ich selber sagen, puh, es sind so viele. Und die eine Geschichte spricht zu dieser Situation und diese Geschichte erzählt diesen Aspekt von Gottes Liebe für uns und gibt mir so viel, dass es schwierig wird zu sagen, also das ist meine Lieblingsgeschichte. Mir ist persönlich aufgefallen, dass ich bei Predigten oder Bibelstunden sehr häufig sage, oh, das gehört zu meinen Lieblingsgeschichten. Ich merke, ja, das hast du auch schon über ein Dutzend anderen gesagt, aber gut, okay. Weil es so viel Gutes, Wertvolles darin zu entdecken gibt. Ich könnte es mir denken, dass für relativ viele Leute vielleicht die Geschichte von Jesu Geburt, wie wir das im Lukas Kapitel 2 finden, zu den Lieblingsgeschichten zumindest gehört. Diese Geschichte, die wir traditionell immer am Heiligabend im Gottesdienst gelesen hören, wo von der Reise von Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem erzählt wird, wie Jesus in ganz ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen ist, wie die Engel den Hirten auf dem Feld erschienen sind und wie der Engelchor da ein Loblied auf Gott und seiner Güte gesungen hat. Zumal wir diese Geschichte traditionell auch an einem der schönsten, wenn nicht der schönste Tag des Jahres hören, könnte ich mir denken, dass das für viele eine Geschichte ist, die sehr ins Herzen geht und sehr, sehr viel bedeutet. Und es ist ganz normal, dass wir neugierig sind auf die frühe Geschichte von jemandem, der später dann berühmt geworden ist, hören wollen. Wir wollen wissen, wo sie herkommen, was sie als Kind auch geprägt hat. Und in dieser Hinsicht finden wir es manchmal ein bisschen gemein mit den Evangelien, dass sie uns so wenig über Jesu Kindheit erzählen. Matthäus und Lukas haben uns etwas von seiner Geburt erzählt, aber ansonsten fällt es recht dürftig aus, muss man sagen. Nun, es ist interessant, wenn man in antiken Schriften schaut, findet man, dass es damals schon sehr viele Biografien gegeben hat. Und in diese Biografien waren meist überschrieben mit das Leben von und dann die Person benannt, die also da dargestellt wird. Bei Jesus, bei den Evangelien, ist das anders. Dort finden wir, dass die Überschriften, die wir für diese Bücher haben, die eben auch wirklich sehr, sehr alt sind, ist das Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber dass es heißt, das Evangelium nach zeigt, dass für sie der Schwerpunkt liegt eben im Evangelium. Dass sie es nicht, sie sich nicht vorgenommen haben, das gesamte Leben von Jesus zu schildern, sondern das, was zentral ist für das Evangelium, für diese gute Nachricht. Und das ist natürlich seine Wunder, seine Lehre und vor allem seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Und das ist das, wo sie dann ihren Schwerpunkt gesetzt haben und dadurch eben sehr, sehr wenig über sein frühes Leben. Nun, der gute Lukas, der kommt uns da ein ganzes Stück mehr entgegen. Er ist sehr freundlich und erzählt uns viel mehr von der Vorgeschichte vor Jesu Geburt, dann auch von seiner Geburt. Und er ist der Einzige, der uns etwas erzählt von etwas von Jesu Kindheit oder von seiner Jugendzeit. Und zuerst müssen wir festhalten, dass es Lukas sehr wichtig war, zuverlässige Berichte über das Leben Jesu wiederzugeben. In Lukas 1, 1-4, also gleich zum Beginn von seiner Schrift, sagt er, schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an der Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun haben habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also auch bei anderen antiken Schriften finden wir immer wieder, dass sie großen Wert darauf gelegt haben, dass sie möglichst von Augenzeugen die Berichte bekommen wollten, die Leute, die da waren, die das mitbekommen haben, dass sie das aus erster Hand erzählen konnten. Und Lukas sagt hier, dass er sich eben auch so eine Sorgfalt gegeben hat. Er hat wirklich sorgfältig recherchiert und gibt uns Informationen über die Vorgeschichte und den Umständen von Jesu Geburt, also mehr als allen anderen. Und eben wie vorhin erwähnt, dass er uns diese eine Geschichte von seiner Jugendzeit weitergibt. Nun, es ist interessant, dass Jahrhunderte später manchen Leuten es einfach nicht genügt hat, dass wir so wenig über Jesu Kindheit gewusst haben. Und die haben dann verschiedene Geschichten, Legenden könnte man sagen, erfunden, die dann mehr davon angeblich erzählen sollen. Aber wenn man diese Geschichten durchliest, merkt man, dass es völlig anders ist als der Jesus, der uns in den Evangelien begegnet. Völlig anderen Charakter, völlig anderer Umgang mit seiner Macht. Und da ist es wichtig zu wissen, Lukas hat sich wirklich diese Sorgfalt gegeben und hat mit den Menschen gesprochen, die selber dabei waren. Und heute wollen wir genau diese Episode, als Jesus 12 Jahre alt war und im Tempel gewesen ist. Ich lese aus Lukas Evangelium Kapitel 2, die Verse 41 bis 52. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesu aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen, und seine Mutter sagte zu ihm: »Kind, warum hast du das uns angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Da sagte er zu ihnen: »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Nun, man fragt sich vielleicht, wie kann das denn sein, dass sie eine ganze Tage lang gereist sind und nicht gemerkt haben, dass ihr Sohn fehlt? Wahre Geschichte. Als ich circa 7 oder 8 Jahre alt war, waren wir eines Sonntags, also im Gottesdienst gewesen. Nach dem Gottesdienst bin ich dann mit meinen Eltern und meinen Brüdern nach Hause gefahren. Und als wir zu Hause angekommen sind, haben wir festgestellt, oh, ein Bruder fehlt. Und mein Vater ist dann zurückgefahren, um ihn zu holen. Und ich, wie ich mich erinnere, hatte ihn irgendwo unterwegs aufgegabelt, weil er schon angefangen hatte, nach Hause zu laufen. Nun, Fakt ist, es ist noch viel, viel merkwürdiger, dass es für meine Familie möglich war, dass wir nach Hause gefahren sind und nicht gemerkt haben, dass jemand gefehlt hat, als was das bei Jesus in der Situation der Fall gewesen sein wird. Es heißt in dem Text, dass es ihr Brauch war, dass sie jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem gegangen sind. Wir dürfen das aber, uns aber nicht so vorstellen, dass sie online ein Hotel gebucht haben, dann ins Familienauto gestiegen sind und dahin gefahren wären, sondern sie sind ganz bestimmt gelaufen, die hatten vielleicht ein paar Maultiere dabei, Aber ganz bestimmt nicht, dass jeder mit einem Maultier gefahren wäre. Gefahren, sage ich schon. geritten wäre, sondern sie sind weitestgehend gelaufen. Diese Reise hat tagelang gedauert und sie haben das in einer Pilgergruppe gemacht. Viele Leute aus ihrem Dorf, aus Nazareth, werden mit nach Jerusalem gegangen sein. Sie werden mit einem Großteil, wahrscheinlich die meisten von denen, verwandt gewesen sein. Und Nazareth war ohnehin ein kleines Dorf, wo jeder jeden kannte. Die Männer werden ein bisschen als eine Gruppe unterwegs gewesen sein und die Frauen werden unter sich als Gruppe unterwegs gewesen sein. Die Kinder werden wahrscheinlich in etwa eine dritte Gruppe gebildet haben, aber die werden viel mehr an den Frauen angebunden gewesen sein. Da sind viele Menschen, die hin und her laufen, die mal mit dem und mal mit dem eine Strecke laufen. Die Kinder spielen mal mit dem und mal mit dem. Und es ist dann wahrscheinlich überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sie den ganzen Tag über ihr Kind nicht sehen, weil das Kind mit anderen aus der Verwandtschaft, aus dem Dorf unterwegs sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass uns hier erzählt wird, dass Jesus 12 Jahre alt war. In diesem Alter ist er gerade an der Schwelle zwischen Kind und Mann. Und dadurch wird es zusätzlich durchaus denkbar gewesen sein, dass Josef gedacht hat, der ist mit den Frauen und mit den Kindern unterwegs und Maria hat vielleicht gedacht, ich habe ihn nicht gesehen, der ist vielleicht jetzt mit den Männern unterwegs, weil er jetzt so langsam zum Mann wird. Jedenfalls nach einer Tagesreise merken sie, oh, warte, hier fehlt jemand, klappen die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft ab. Nee, er ist gar nicht da. Sie machen sich dann zurück auf den Weg nach Jerusalem. Und sie suchen ihn. Ich finde es auch interessant, es heißt, dass sie nach 3 Tagen im Tempel nach ihm geschaut haben. Und ich frage mich ein bisschen, warum haben sie erst nach 3 Tagen im Tempel geschaut? Nun, natürlich ist es möglich, dass sie schon vorher im Tempel geschaut haben und der Tempel ist groß und auch nach dem Fest werden viele Leute da unterwegs gewesen sein, dass sie sich vielleicht einfach übersehen haben in dem ganzen Trubel. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Text uns sagen will, dass sie schon zuvor im Tempel gesucht haben, sondern erst nach 3 Tagen wären sie dahin gegangen. Und dann, als sie dahin gekommen sind, waren sie überrascht von dem, was sie gesehen haben, wie Jesus mit den Gelehrten gesprochen haben. Sie waren erstaunt, als sie ihn gefunden haben. Und Maria hat ihm gleich die Leviten gelesen. Hat gesagt, Kind, wie kannst du das uns antun? Wir suchen seit 3 Tagen mit Schmerzen nach dir. Ich kann sie ehrlich gesagt gut nachempfinden. Wenn einer meiner Kinder 3 Tage lang verschollen sein sollte, ich wäre fix und fertig. Ich kann mir nur denken, wie es Maria gegangen ist, als sie Jesus dann endlich gefunden hat. Aber ich denke, an dieser Stelle lohnt es sich, die Frage zu bedenken, warum hat Lukas uns diese Erzählung überliefert? Ich meine, es waren bestimmt viele verschiedene Berichte, auch von seiner Kindheit, die die Evangelisten uns hätten überliefern können. Und Lukas wählt diese eine Geschichte von dieser Zeit um sein 12. Lebensjahr heraus. Ich denke, zu einem sollen wir hören, Jesus hat schon sehr früh gewusst, wer er ist. Ich lese nochmal den Vers 49. Da sagte er, also Jesus, zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Es gibt viele Debatten darüber, wie Jesus sich selbst und seinen Auftrag verstanden hat. Vielen scheint es unglaubwürdig zu sein, dass Jesus wirklich der gewesen sein soll, der uns in den Evangelien geschildert wird. Aber dieser Zweifel dient nur der Skepsis selber. Es wird stark vermutet, also ich habe zum Beginn schon gesagt, dass Lukas sorgfältig recherchiert hat, dass er uns sagt, dass er sorgfältig recherchiert hat. Und es wird stark vermutet, dass Lukas mit Maria selber gesprochen hat, dass er direkt von ihr diese verschiedenen Berichte hatte, diese verschiedenen Details. Und es ist auch bezeichnend, weil, also im Vers 50 von unserem Text heißt es, dass seine Eltern seine Worte nicht verstanden haben. Aber im nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 51, heißt es, Maria bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Und ich finde es faszinierend, das ist schon das zweite Mal in Lukas 2, dass wir ähnliche Worte finden. In Lukas, also im Kapitel 2, Vers 19 finden wir sehr ähnliche Worte, die da stehen. Jesus wusste schon sehr früh, wer er war, auch wenn die Leute um ihn herum das nicht verstanden haben. Aber ich denke, es gibt noch einen Grund, warum Lukas uns diesen Bericht über den 12-jährigen Jesus überliefert. Eingangs habe ich davon gesprochen, dass viele Leute eine Lieblingsbibelstelle haben, eine Geschichte, die ihnen sehr viel sagt oder gibt. Und ein guter Kandidat dafür finden wir in Lukas Kapitel 24, seine Erzählung, die wir auch nur im Lukas-Evangelium finden, von zwei Jüngern, die am Tag von Jesu Auferstehung unterwegs sind nach Emmaus, also zu einem nahegelegenen Dorf. Sie unterhalten sich unterwegs und Jesus kommt dazu. Sie haben Jesus nicht erkannt. Und Jesus fragt sie, wovon redet ihr? Und die werden ganz traurig und die sagen, bist du als Einziger so fremd in Jerusalem, dass du nicht weißt, was die Tage hier geschehen ist? Wunderschön ironische Frage, da sie dem begegnet sind, der Einzige war, der wusste, was in den Tagen tatsächlich passiert ist. Aber Jesus redet mit ihnen und er erklärt ihnen, und das heißt dann, er erzählt ihnen von der Schrift, von Mose durch die Propheten, warum es notwendig war, dass der Messias leiden musste. In der Übersetzung von Lukas 2, Vers 49 ist es leider nicht zu erkennen, aber in dem Vers hat Jesus genau dasselbe Wort für notwendig benutzt, als er seinen Eltern, also Maria und Josef, gesagt hat, dass es notwendig war, dass er bei dem ist, was seinem Vater gehört, dass er deswegen im Tempel war. Als Jugendlicher ist Jesus 3 Tage lang weg gewesen, weil es notwendig war, dass er in dem ist, was seines Vaters ist. Die Jünger auf der Straße nach Emmaus haben Jesus auch 3 Tage lang vermisst, weil es notwendig war, dass er das erfüllt, was schon von Mose und den Propheten über ihn gesagt wurde. Man bekommt das Gefühl, dass Lukas diese beiden Geschichten ineinander, im Verhältnis zueinander stellen wollte. Als Jugendlicher zum Beginn war Jesus 3 Tage lang weg und dann zum Ende wieder war Jesus 3 Tage lang weg. Schon als 12-Jähriger hat Jesus gewusst, wer er ist, und diese Gewissheit hat er nie verloren. Am Kreuz hat er enorm gelitten, so sehr, wie wir das uns eigentlich kaum vorstellen können. Aber er hat es getan, weil er uns liebt, weil das war, was notwendig war, dass wir Heil haben können. Wenige Menschen können von sich sagen, sie haben schon immer gewusst, wer sie sind und was sie in ihrem Leben machen sollen. Viele haben diese Sicherheit streckenweise, aber es gibt dann andere Strecken im Leben, wo dem nicht so klar ist, wo man ja Schwierigkeiten erlebt, wo man vielleicht in dieser Hinsicht ins Schwimmen kommt. Uns geht etwas verloren. Sicherheit, Freiheit, Klarheit. Wir würden uns vielleicht glücklich preisen, wenn wir diese nach 3 Tagen wiederfinden. Nun, was du als nächstes in deinem Leben machen sollst, kann ich dir in dieser Predigt bestimmt nicht sagen. Aber eins sollst du in aller Deutlichkeit hören. Jesus ist in diese Welt gekommen, um dir den Weg zum Vater zu zeigen. Was auch immer du jetzt im Leben tust, er will dabei sein. Was auch immer du als nächstes in deinem Leben tust, er möchte dir begleiten. Wir werden gleich ein Lied singen, beziehungsweise hören. Es heißt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Lied inspiriert und inspirierend. Es ist eine gute Zusammenfassung von dem Evangelium, von der guten Nachricht. In der ersten Strophe heißt es, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. In der zweiten Strophe, Jesus, bei dir kann ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Aber die dritte Strophe ist gerade das, was das Evangelium uns immer wieder zuruft. Das heißt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und anderen zerstört. Josef und Maria haben es nicht verstanden, als Jesus gesagt hat, es ist notwendig, dass ich in dem bin, was meines Vaters ist. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben es nicht verstanden, warum Jesus leiden musste. Und es gibt vielleicht einiges in deinem Leben, was du nicht verstehst. Aber hör auf Jesus. Folge ihm nach und setz dein Vertrauen in ihn. Er ist es, der wirklich versteht, der wirklich weiß, was wir brauchen. Er hat schon seit langer Zeit nur das Beste, mit dir das Beste nur im Sinn. Darum musst du nicht so bleiben, wie du bist. Heute kann für dich der dritte Tag sein. Der Tag, an dem das Verlorene gefunden wird. Der Tag der Auferstehung. Der Tag des Neubeginns. Amen. Wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern, danken wir Gott dafür, dass er die Tür für uns geöffnet hat, dass wir zu ihm kommen können, dass wir Vergebung finden für unsere Schuld und dass wir auch freigesetzt werden, neue Kreatur zu werden. Er ist der Schöpfer, aber er ist auch der, der in uns eine neue Schöpfung hervorruft, uns erneuert. Er will uns nicht wegwischen. Er liebt uns. Er will, dass wir wahrhaftig ein vollkommenes Leben erleben, ein erfülltes Leben in ihm. Deswegen ist Jesus zu uns gekommen. Deswegen haben die Evangelisten von dem Evangelium gesprochen, die gute Nachricht, dass Jesus unsere Schuld getragen hat. Wenn du dir an dieser Stelle noch Wein oder Saft und etwas Brot holen willst, das ist der Vorteil in dieser Situation, ganz einfach auf Pause drücken, dann warten wir ganz geduldig hier, bis du zurück bist und dann können wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte sprechen und danach beten. Der Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für viele gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte und sprach: Das ist das Blut des neuen Bundes, das das für viele vergossen wird. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen danken. Allmächtiger Herr, dein Opfer für uns ist so groß. Es ist etwas, was ich niemals gut machen könnte. Aber gerade wegen meiner Schwachheit, wegen meiner Unfähigkeit und Unvollkommenheit, bist du gekommen und hast das Opfer gebracht. Ich danke dir, Herr, dass du zu mir, zu uns allen kommst und uns einlädst, neues Leben in dir zu erleben. So bitten wir dich, Herr, begegne du uns jetzt in dem Abendmahl, da wo wir sind. Herr, erhebe du unsere Herzen zu dir, richte unseren Blick auf dich und erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Amen.